Was würdest du die nächsten Wochen und Monate tun, wenn du weißt, dass du nur noch ein halbes Jahr zu leben hättest? Die Biula dürfen das auf ihre Zettel draufschreiben, die anderen dürfen sich die Antwort selber im Geiste geben. Was würdest du die nächsten Wochen und Monate tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein halbes Jahr zu leben hättest? So eine Frage wurde mal auf einer Umfrage gestellt, auf der Straße. Eine 17-Jährige hat gesagt: Ich gehe diesen Gedanken immer aus dem Weg, ich habe Angst davor. Ein Mechaniker sagte: Ich würde noch irgendwas Schönes tun und gleich anschließend mich selber umbringen. Ein anderer Jugendlicher sagte, ich würde nicht mehr in die Schule gehen und in die restliche Zeit so viele Partys wie möglich reinpacken und mit den besten Mädels, die ich aufreißen kann, ins Bett gehen. Und ein Mann mittleren Alters meinte, ich würde in einer Talkshow im Fernsehen auftreten und erklären, dass alles, wofür ich bisher gelebt habe, völlig unwichtig geworden ist. Martin Luther hatte mal gemeint, er hat damit ein Zitat genommen von Augustin: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Was würdest du machen? Wenn jetzt der Apostel Petrus unter uns wäre und wir könnten ihm diese Frage stellen, dann würde er wahrscheinlich so antworten: Ich würde heute immer noch das Gleiche tun, wie das, was ich euch vor fast 2000 Jahren in meinem ersten Brief geschrieben habe. Und den Abschnitt, den wir jetzt gleich lesen werden, der fängt so an: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Komma, deshalb werde ich so und so und so leben. Es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und weil das Ende aller Dinge vor uns liegt, sollte das Auswirkungen haben auf unser Leben heute. Aber was meint der Petrus mit Ende aller Dinge? Das Wort Telos, das hier steht für Ende, kann man übersetzen mit Ende, aber man kann es auch übersetzen mit Ziel. Die Menschheit, die ganze Erde, ja eigentlich das ganze Universum, steuert auf ein bestimmtes Ziel zu, und dieses Ziel hängt eng zusammen mit der Wiederkunft von Jesus. Und am äußersten Punkt von allem, was mit der Wiederkehr von Jesus zusammenhängt, das können wir lesen in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10 bis 13. Ist zwar nicht unser Text, aber ich lese die Stelle mal. 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. Da sagt er: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sollt ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, aber das liegt ja noch weit weg. So nach meinem Verständnis liegen da noch ein tausendjähriges Reich dazwischen, bis der neue Himmel und die neue Erde entstehen. Aber wie können wir das persönlich auf uns anwenden, wenn der Petrus sagt, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge? Zum einen weiß keiner von uns, wann der Herr Jesus wiederkommt. Wann er wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen. Und deshalb tun wir gut damit, dass wir damit rechnen. Wenn der Petrus damals schon damit gerechnet hat, wie viel mehr dann wir? Denn im gewissen Sinne kommt mit seiner Wiederkunft wirklich das Ende aller Dinge. Auch wenn die absolute Auflösung erst viel, viel später dann geschehen wird. Jesus selber hat einmal gesagt, so wie der Petrus hier in der Stelle, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und ein Dieb in der Nacht kommt immer überraschend. Da wird keiner von uns damit rechnen. Und zum Zweiten weißt du auch nicht, wie viel Zeit dir noch gegeben ist hier auf dieser Erde. Hast du die Garantie, dass du morgen früh wieder aufstehst und in die Arbeit gehst? Die Garantie, die hast du nicht. Wer weiß, ob du den morgigen Tag noch siehst? Das weiß nur Gott. So oder so gilt für uns der Satz, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das heißt für dich persönlich, es kommt bald die Zeit, wo die Dinge dieser Welt, die dir jetzt noch so wertvoll und so wichtig sind, wo diese Dinge plötzlich ihre Bedeutung total verlieren. Deine Reichtümer, dein Bankkonto, dein Haus, dein Auto, deine Familie, deine Karriere, dein Aussehen, dein Ansehen, dein ganzes Leben hier auf der Erde. Der Gunnar hat ja am vergangenen Sonntag dieses Bild von den zwei Türen gebraucht. Verglichen das Leben mit diesem Raum hier. Man kommt zur einen Tür rein bei der Geburt und geht zur anderen Tür raus, wenn wir sterben. Und während wir hier sind, in diesem kleinen Raum, den wir durchwandeln in unserem Leben, werden uns in diesem Raum viele Dinge ganz, ganz wichtig. Das liegt einfach in unserer Natur. Da werden uns Dinge wichtig. Doch wenn wir durch die zweite Tür gehen und in den anderen Raum kommen, vielleicht durch unseren Tod, vielleicht durch die Entrückung, wenn Jesus vorher wiederkommt, wenn wir durch die zweite Tür gehen, dann verlieren alle Dinge in diesem Raum ihre Bedeutung und ihren Wert. Das ist einfach so. Auf der anderen Seite sind diese Dinge, die du hier hast, wertlos. Die Dinge hier haben ein Verfallsdatum. Und so glaube ich, dürfen wir diesen Satz ganz persönlich für uns anwenden. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wie antwortest du jetzt darauf? Eine Möglichkeit wäre resignieren. Na, dann habe ich gar keine Lust mehr zu leben. Ne? Hat ja eh nichts Bestand. Das wäre das eine, resignieren. Das andere wäre reagieren. Und zum Beispiel eine Reaktion könnte sein, dass du sagst, ja, wenn das so ist, dann lass uns fressen und saufen und die Sau rauslassen, denn morgen sind wir tot. Solange diese Dinge hier in der Welt noch einen Wert haben und mir Spaß machen, ziehe ich sie mir halt rein. Aber für den Christen, das hat der Petrus ja schon gesagt, ist das keine Option. Im Text, den wir letzten Sonntag gelesen haben, in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 5, da sagte der Petrus, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das ist out. Wir leben als Gläubige nicht mehr so, weil wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, weil wir nicht mehr unser Hauptleben haben hier in diesem Raum, sondern weil wir schon zum Nächsten gehören. Und weil wir uns einmal vor dem Herrn verantworten müssen. Das lesen wir in Vers 5. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. In den ersten 6 Versen von Kapitel 4, das war die Predigt letzten Sonntag, hat uns Petrus gezeigt, wie wir angesichts der Ewigkeit nicht leben sollen. In den Versen, die wir heute lesen, zeigt uns der Petrus, wie wir angesichts der Ewigkeit leben sollen. Zuerst sagt er so nicht und jetzt sagt er aber so. So sollt ihr leben angesichts der Vergänglichkeit aller Dinge. Und ich möchte jetzt in Kapitel 4 die Verse 7 bis 11 lesen. 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Dient einander ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott ihm darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Merkt man den Gedanken von Petrus. Weil bestimmte Dinge ein Ende haben, sind für uns als Gemeinde heute bestimmte Dinge besonders wichtig. Das ist das Thema. Weil bestimmte Dinge ein Ende haben, sind für uns heute bestimmte Dinge besonders wichtig. Und der Petrus nennt drei Dinge, die uns wichtig sein müssen. Er sagt erstens beten, zweitens lieben, drittens dienen. Und er sagt uns das ganz bewusst im Kontext der Gemeinde. Und deswegen erstens betet füreinander, zweitens liebt euch untereinander und dazu gehört auch die Gastfreundschaft. Deswegen sagt er, habt Gastfreundschaft untereinander oder gegeneinander. Und das dritte, dient einander. Betet, das ist das Erste. Und das sollte auch auf unserer Prioritätenliste an erster Stelle stehen. Wer auf die Wiederkunft des Herrn Jesus wartet, der wird sich auch Zeit nehmen, um mit ihm zu reden. Und was steht hier? In welcher Haltung sollen wir stehen im Gebet? Der Petrus sagt, besonnen und nüchtern. Was meint ihr? Wie schaut so ein Gebet aus, das besonnen und nüchtern ist? Ich würde jetzt gern mal euch fragen. Sollen ja nicht nur die Beuler mitdenken, sondern auch alle anderen. Seid nüchtern und besonnen zum Gebet. Wie schaut so ein Gebet aus? Ausgerichtet auf Jesus. So wie es Jesus uns gelehrt hat, im Vater unser. Okay, das gibt es eine Prioritätenfolge in diesem Vater unser, die wichtig sein könnte. Antwort auf den Bibeltext, okay. Ihr beachtet aber nicht so jetzt bei allen Antworten, die gekommen sind, beachtet ihr nicht so sehr das Wort nüchtern und besonnen. Das kam jetzt bei den Antworten noch nicht so vor, sondern die Antworten waren schon richtig. Aber was? Wie schaut ein Gebet aus, das aus einer Nüchternheit und Besonnenheit kommt? Plapp ist kein Plappern, gell? Sondern sachlich, nüchtern, konkret. Gute Antwort. Vielleicht sind es einfache Worte, nicht irgendetwas reden, sachlich, konkret, nicht schwärmerisch, sondern mit einem klaren Sinn. Das Gegenteil von dem Wort, das hier für nüchtern und besonnen steht, das Gegenteil im Griechischen ist Mania. Das heißt auf Deutsch manisch. Ich weiß nicht, ob ihr manische Menschen kennt. Also wenn du einen Tag verbringst mit richtig manischen Leuten, dann bist du am Abend geschafft. Das Gegenteil von nüchtern wäre also ein erregtes und unkontrolliertes Gebet. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vielleicht steckt darin auch der Gedanke, wenn ich mir besonnen und nüchtern darüber bewusst bin, dass es ein Ende aller Dinge gibt, an denen ich jetzt so hänge, dann treibt mich das ins Gebet. Weil dann werde ich beten, Herr, was ist dann heute für mich wichtig? Ich will mich ja nicht an die falschen Dinge hängen. Deine Nüchternheit und deine Besonnenheit zeigt sich gerade darin, dass du betest. Und ich weiß, denk nochmal an die Frage vom Anfang. Was würdest du tun, wenn du weißt, dass du nur noch ein halbes Jahr zu leben hättest? Hätte irgendjemand von euch die Antwort gegeben, dann würde ich verstärkt beten? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir haben eher die Einstellung, in dieser Zeit, die mir noch bleibt, muss ich doch jetzt möglichst viel machen. Der Petrus denkt da wohl anders. Er sagt, erstens, betet füreinander, zweitens, liebt euch untereinander. Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Im Blick auf das Ende aller Dinge dürfen wir den anderen nicht aus dem Blick verlieren. In 1. Korinther 13 sagt der Paulus einmal, dass so Dinge wie Weissagung und Sprachenreden und Erkenntnis, dass die alle einmal zu Ende gehen. Und dann sagt er in Vers 8, aber die Liebe hört niemals auf. Und so gibt es bestimmte Dinge, mit denen wir jetzt schon konfrontiert sind, die haben Ewigkeitscharakter. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Liebe hört niemals auf. Und weil das so ist, brauchen wir eine innige, eine andere Übersetzung sagt, eine anhaltende Liebe, eine Langstreckenliebe. Und diese Liebe wird dann eine Menge von Sünden zudecken. Könnte ich jetzt wieder die Frage stellen, oder ich stelle die Frage einfach, was ist damit gemeint? Was meint denn der Petrus, wenn er sagt, deine Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken? Oder was meint er damit nicht? Ich gebe euch Zeit zum Nachdenken. Bitte? Eine wirkliche Liebe, aber wie deckt sie Sünden zu? Bitte die? Die Liebe des anderen zudecken, die Sünde des anderen zudecken, genau. Okay. Meint es, dass wir die Sünde dann schönreden sollen? Dass der eine sagt mir, was, du hast die Steuern hintergangen. Ach, ist ja nicht so schlimm. Ich liebe dich trotzdem, ne? Die Liebe deckt diese Sünde schon zu. Ich denke, das kann der Petrus hier nicht meinen. Es meint er nicht, die Sünden unter den Teppich kehren oder die Sünde ignorieren. Der Vers, den der Petrus hier zitiert, der kommt im Alten Testament vor, in Sprüche Kapitel 10, Vers 12, da heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Das heißt, ich habe eine Haltung, wo mir nichts ferner liegt als Streit. Kleinere Fehler werde ich deshalb großzügig übersehen. Wir hängen uns ja oft an den kleinen Fehlern auf, wo wir uns bekämpfen. Kleinere Fehler werde ich großzügig übersehen, größere Sünden werde ich ansprechen, aber dann auch vergeben im Namen Gottes. Und damit werden Sünden zugedeckt. So wie ein Nathan, der zum David kommt, David hat Ehebruch begangen Und er hat einen Mann auf dem Gewissen, er hat Mord begangen. Und der Nathan erzählt ihm eine Geschichte und sagt ihm dann direkt, du bist der Mann. Und der David müsste jetzt antworten, dann bin ich ein Mann des Todes. Aber weil der David es so sagt, ich bin schuldig geworden an Gott, kann Nathan zu ihm sagen, dann hat Gott dir all deine Schuld vergeben. Du bist freigesprochen. Deine Sünde ist zugedeckt und ich habe kein Recht mehr, diese Sünde irgendwann rauszuholen. Doch ich werde nie die Sünden eines anderen ins Rampenlicht stellen. Und doch passiert es bei uns so leicht, gell, dass wir reden, hey, hast du es schon mitbekommen, was der und der gemacht hat? Und am Ende kommt dann oft so der Satz, aber du sagtest bloß keinem weiter. Das ist Aufdecken. In Johannes 8 bringen die Schriftgelehrten eine Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt worden ist, in die Mitte des Tempelplatzes und sie stellen sie hin vor Jesus und vor die Leute und sagen, sie ist ergriffen worden, gerade beim Ehebruch. Sie stellen die Frau ins Rampenlicht. Oder eine ähnliche Geschichte haben wir in 1. Mose 9. Wer mag, kann die Stelle mit aufschlagen. 1. Mose 9, ab Vers 21. Da lesen wir von Noah. Und als Noah den Wein trank, da wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters, also er sieht ihn jetzt nackig da liegen, und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Wahrscheinlich hat er es nicht nur ihnen erzählt. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und sie gingen rückwärts und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihr Angesicht ab, damit sie das Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngerer Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei er. Und genau das ist das, was der Petrus hier sagt. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Zudecken. Das Wort hier bedeutet eigentlich einen Sklaven verhüllen. Die Sklaven wurden ja im Altertum auf dem Sklavenmarkt nackig preisgegeben, ne? Dass jeder die Sklaven beschauen konnte, was ist dran an ihnen. Aber wenn ein guter Mann einen Sklaven gekauft hat, dann hat er seinen Mantel genommen und hat die Blöße des Sklaven verhüllt, damit es keiner mehr sehen konnte. Und das ist das, was der Petrus hier meint. Gehst du auch so mit den Sünden deiner Geschwister um? Oder deckst du immer wieder auf? Ist deine Grundhaltung zudecken oder aufdecken? Der Peter Güttler, der war schon mal hier in der Gemeinde und hat ein Seminar gehalten. Ich glaube, er ist aus Rosenheim, irgendwo dort. Der hat einmal von einem Ehepaar erzählt, die haben 15 Ehejahre relativ gut gelebt und dann haben sie sich plötzlich so zerhackelt und zerstritten wegen Kleinigkeiten. Und es ist ganz schwer geworden in ihrer Ehe. Und sie haben dann Folgendes beschlossen. Wir schreiben jetzt einen Monat lang auf kleinen Karten auf, was mich beim anderen nervt. Und die Frau, die hat sich gleich eine ganze Kartei angelegt und massenweise so Fehlerkärtchen gesammelt und der Mann auch. Und dann stand da drauf Zahnpasta, Spritzer am Spiegel, das Marmeladenglas nicht zugeschraubt, neben das Pissoir gepinkelt, nasse Handtücher auf dem Boden, schmutzige Socken nicht im Wäschekorb und so weiter. Und dann kommt der Tag, wo sie ihre Fehlerkarten austauschen. Und der Mann liest aufmerksam die Karten seiner Frau und denkt über seine Fehler nach. Und dann ist die Frau dran und liest eine Karte nach der anderen von ihrem Mann. Aber auf jeder Karte stehen die gleichen Worte drauf. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Oder führst du auch so eine Kartei? Einer hat mal gesagt, Fehler sind immer dick, wo die Liebe dünn ist. Fehler sind immer dick, wo die Liebe dünn ist. Und umgekehrt heißt es, Fehler werden dann dünn, wenn die Liebe dick ist. Und das fordert von uns eine Grundhaltung, ne? In der Ehe, in der Gemeinde, wo immer wir sind. Will ich, dass die Liebe dick ist und die Fehler dünn oder lieber umgekehrt? Eine weitere Wirkung der Liebe, die lesen wir in Vers 9, das gehört dazu, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Und ich glaube, gerade die Familien, die immer wieder Gäste bei sich haben, manche können nicht, das ist klar, aber Familien, die Gäste bei sich haben, ob das jetzt vielleicht Leute aus der Gemeinde sind, die sie einladen zum Mittagessen oder Missionare, die sie beherbergen, die sind nicht nur ein Segen für die Gäste, sondern die sind auch selber gesegnet. Und da gehören die Hauskreise auch dazu. Ich habe mal durchgezählt in der Vorbereitung auf die Predigt. In Tittmoning haben wir 8 Hauskreis-Gastgeber. Und ich glaube, auf ihnen liegt ein besonderer Segen drauf. Auch wenn sie nie ein Thema vorbereiten, aber sie sind Gastgeber. Seid gegeneinander gastfreundlich. Und so ein Hauskreis ist ja tatsächlich immer ein Kreis, wo man gegeneinander sitzt und gegenseitig sich anschauen kann. Das ist ja hier im Gottesdienst nicht so. Du siehst ja nur den Hinterkopf von deinem Vordermann und der ist vielleicht nicht so toll anzuschauen. Aber im Hauskreis, da sitzt man sich gegenseitig konfrontiert. Vielleicht nur ein paar Gedanken zu Hauskreisen. Ich würde mir wünschen, dass es auch mehr Hauskreise geben kann in Traunreuth. Ein Hauskreis bleibt immer Teil einer Gemeinde und deshalb ist es wichtig, dass wir im Hauskreis auch für die Gemeinde beten. Andere Sache ist, ein Hauskreis braucht gegenseitiges Vertrauen. Wir fördern das zurzeit sehr stark in Tittmoning und wir haben in der Regel immer so eine Dreiviertelstunde Austauschrunde. Aber wir sagen dann, das, was wir hier erzählen an persönlichen Dingen, das bleibt hier im Kreis und das geht nicht nach draußen. Gastgebertum und Hauskreis braucht eine Vertrauensbasis. Und der Hauskreis soll offen bleiben für Neue. Und wenn er zu groß wird, wie wir es jetzt in Tittmoning mal hatten, dann teilt man ihn halt wieder auf in 2 Neue. Und das Dritte, und das hängt hier zusammen mit dem Vers, ein Hauskreis darf nicht zur Last für Gastgeber werden. Zuerst bist du ein netter Gastgeber und du tischst auf und so und kaum sind die Gäste draußen, jetzt habe ich wieder den ganzen Abwasch. Und dann ist Murren. Und der Petrus sagt, so soll es nicht sein. Der Abschnitt beginnt mit, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Weil alle irdischen Dinge ein Ende haben, sind für uns als Gemeinde heute bestimmte Dinge besonders wichtig. Erstens, betet füreinander. Zweitens, liebt euch untereinander, seid gastfrei gegeneinander. Und das Dritte, was er sagt, dient aneinander. Vers 10 und 11. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott ihm darreicht. Vielleicht nur ein paar kurze Anmerkungen, das wäre eine Predigt für sich selber, dieser Vers. Aber ein paar Anmerkungen zu diesen 2 Versen. Jeder Gläubige hat eine Gnadengabe. So sagt es der Vers. Hier geht es nicht um eine natürliche Gabe, die du hast, weil du in eine gewisse Familie reingeboren wurdest, sondern hier geht es um ein Geschenk, das du bekommen hast zu deiner Geburt als Kind Gottes. Wenn ich so ein kleines Kind bin und geboren bin, und nehme ich das Geschenk wahrscheinlich noch gar nicht so richtig wahr. aber später vielleicht mal. Aber jeder von uns, der wiedergeboren ist, hat eine übernatürliche Gabe von Gott empfangen. Und vielleicht haben einige von uns dieses Geschenk noch gar nicht entdeckt. Ich glaube, dass ich hier stehen darf, das ist irgendwo ein Geschenk, das Gott mir geschenkt hat. Wenn ihr mich erlebt hättet in der Schule, ob das jetzt Hauptschule war, Realschule oder später in der Berufsschule, für mich war das Schlimmste in Deutsch, wenn ich aufgerufen worden bin, um, wenn es nur ein halber Satz war, irgendwas zu lesen. Mir blieb die Luft weg, ich konnte keinen Satz, ich glaube keine vier Worte irgendwie lesen, ohne dass ich mit Kopfschmerzen dann am Ende und oft mit Weinen rausgegangen bin, um mich dann draußen auszuheulen. Und es war in der Berufsschule noch so. Es war für mich der Horror schlechthin im Deutschunterricht oder dort, wo was vorgelesen werden musste. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, mit 20 Jahren, dass ich einmal vor einer Gemeinde stehen würde und einen Text lesen würde mit 5 oder 6 Sätzen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich muss sagen, das hat Gott geschenkt. Und dafür bin ich dankbar. Jeder soll mit der Gnadengabe dienen, die er geschenkt bekam. Das Zweite, was er sagt, dient einander mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Das heißt, die Gnadengabe, die dient nicht mir, sondern die dient dem anderen. Die ist nicht zur Selbsterbauung. Wir bekommen eine Gabe von Gott, aber sie dient zur Erbauung der Gemeinde. Und ein jeder diene nur mit seiner Gabe und nicht mit der Gabe des anderen. Weil dann kommt Neid und Minderwertigkeit und Stolz oder irgend solche Dinge auf. Das eine ist nicht mehr wert als das andere. Das Dritte, was er sagt, wir sollen dienen als gute Haushalter. Das heißt, ich bin verpflichtet zu dienen. Weil mich Gott mit dieser Gabe als Verwalter in seiner Gemeinde eingesetzt habe. Und wenn ich nicht diene, dann sündige ich. Dann spricht Petrus von mannigfaltiger Gnade. Das heißt, die Gaben, die Gott schenkt, sind sehr vielfältig. Bei dem einen ist es vielleicht einfach nur das Zuhören, dass er seelsorgerlich einfach nur zuhören kann. Und bei dem anderen ist es vielleicht die praktische Umsicht, dass er Dinge sieht und plötzlich wahrnimmt, die irgendwo fehlen, die die anderen so nicht wahrnehmen. Und nach Vers 11 sind die Gaben aufgeteilt in 2 Kategorien. Das macht der Petrus hier ganz einfach. Bei Paulus und finde ich ja auch so Gabenlisten, aber der Petrus macht es ganz einfach. Er sagt, es sind 2 Kategorien, es sind Redegaben und es sind Dienstgaben. Und so sagt er, wenn nun jemand redet, dann soll er reden, wie wenn es von Gott kommt. Und wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft Gottes. Das heißt, wenn nun jemand redet, vielleicht in der Predigt, vielleicht im Hauskreis, in der Seelsorge oder in der Evangelisation, dann soll es nichts Eigenes sein, sondern er soll das predigen, was Gott sagt. Und es soll sich decken mit Wort Gottes. Und wenn jemand dient, dann soll er nicht dienen aus der eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Und je mehr wir diese Dinge beherzigen, umso reicher wird unser Gemeindeleben. Keiner ist hier, der nicht irgendwie von Gott gebraucht wird. Und das traue ich mich einfach mal so zu sagen, da ist keiner hier, der nicht von Gott gebraucht wird. Es gibt so eine Geschichte, da waren mal 4 Jungs an einem See und einer fällt vor lauter Übermut ins Wasser. Und der ist fast am Absaufen. Aber der größte von den 4 zieht diesen einen Jungen jetzt mit letzter Kraft aus dem Wasser. Und dann werden die 4 gefragt, was sie getan haben. Und dann sagt der Erste, ich bin unglücklich ins Wasser gefallen. Und der Zweite sagt, und ich habe ihn wieder rausgezogen. Und der dritte Junge meint, und ich habe den großen Jungen festgehalten, damit der nicht auch noch ins Wasser rutscht. Und schließlich sagt der Kleinste, und ich habe nur laut geschrien. Und der Axel Kühner schreibt dann dazu, alle vier Personen gibt es in deiner Gemeinde. Einer fällt in große Not und Schuld und es ist oft müßig, darüber nachzudenken und zu streiten, wie es denn so weit gekommen ist. Es braucht jemand, der zupackt und hilft. Und dann gibt es einen, der macht es. Und da ist noch der andere, der im Hintergrund steht und durch seine Gebete und durch seine Ermutigungen dem Helfer beisteht. Und dann gibt es wiederum die anderen, die einfach nur schreien, wenn was passiert, damit man darauf aufmerksam wird. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und ich habe das Gleichnis jetzt bewusst noch genommen, weil ich weiß, dass einige unter uns sind, die schon so viel Not und so viel Arbeit haben in ihrer Familie, für die der Gedanke so suspekt ist, wie soll ich in der Gemeinde auch noch dienen? Dann seid ihr diejenigen, denen geholfen werden soll. Dann seid ihr die, die ins Wasser fallen. Ihr seid dazu da, damit die anderen helfen. Aber entzieht euch nicht der Gemeinde, denn die Gemeinde ist dazu da, mit den Gaben sich gegenseitig zu helfen und zu dienen. Und so wird jeder gebraucht, auch der, der in Not fällt, wird gebraucht in der Gemeinde. Dieser Abschnitt hat angefangen mit damit, dass nahegekommen ist das Ende aller Dinge oder vielleicht anders ausgedrückt, die Wertlosigkeit aller Dinge. Geld hat zum Beispiel einen gewissen Wert, aber Geld hat jetzt nur einen Wert, wenn ich es ausgebe. Und ich weiß, weil Geld vergänglich ist, sollte ich es ausgeben und einsetzen, bevor es wertlos wird. Wenn ich morgen sterbe, dann hat für mich das Geld auf meinem Bankkonto absolut keinen Wert mehr. Und es macht mir manchmal Not, dass ich sage, Herr, wenn ich sterbe, ich möchte nicht, dass da noch Geld da ist. Und jetzt hat uns Gott aber nicht nur Geld anvertraut, sondern auch Gaben. Vers 10 spricht von Gnadengaben, da steckt das Wort Charist. Charisma heißt das Wort, Charis heißt Freude. Es sind Gaben zur Freude Gottes, es sind Gaben zur Freude für den anderen. Zum Schluss kommt auch Freude zu mir. Aber einige von uns haben diese Gabe noch nicht entdeckt. Vielleicht wollen sie es gar nicht und setzen sie nicht ein. Vielleicht haben manche Angst, Fehler zu machen. Aber die Gemeinde Jesu ist ja keine Präzisionsfirma, wo man keine Fehler machen darf. Die Gemeinde Jesu lebt geradezu von den Fehlern, die wir machen. In der Gemeinde dürfen Fehler gemacht werden. Und ich frage mich, warum hat sich Jesus gerade für seine Gemeinde so fehlerhafte Menschen ausgesucht wie ein Petrus, so ein Sponti-Typ oder ein Zweifler wie den Thomas? Warum sagt der Paulus im 1. Korinther 1, schaut euch doch um in eurer Gemeinde, da sind nicht viele Edle, nicht viele Weise in eurer Gemeinde, sondern das Törichte, das Schwache, das Elende hat Gott erwählt. Und wenn wir dann Fehler machen und einander schuldig werden, und das passiert, wenn wir dienen, das passiert hundertprozentig, dann dürfen wir Vers 8 anwenden. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Dann geht es ums Zudecken. Fehler machen, zudecken. Und deswegen braucht man immer vor allen Gaben zum Dienst eine innige Liebe. Und deswegen steht in 1. Korinther 12 bis 14 in diesen Kapiteln, wo es um die Gaben und Dienst sehr stark geht, in der Mitte des Kapitel 13, wo es um die Liebe geht. Ich zeige euch aber einen noch vortrefflicheren Weg. Weil alle irdischen Dinge einmal ein Verfallsdatum haben, sind für uns als Gemeinde heute bestimmte Dinge besonders wichtig. Der Petrus nennt drei Bereiche, die uns als Gemeinde wichtig sein müssen. Das erste, Gebet, betet füreinander. Übrigens, es gibt auch eine Gebetsstunde hier in der Gemeinde. Wem das Gebet zu Hause schwerfällt, bei mir ist es so, deshalb besuche ich jede mögliche Gebetsstunde, die ich in meiner Gemeinde haben kann. Das Zweite, was er sagt, Liebe, liebt euch untereinander. Es gibt Hauskreise und die meisten von euch haben eine eigene Wohnung und können vielleicht mal jemanden einladen. Und das Dritte, Dienst, dient aneinander. Du hast eine Gabe von Gott bekommen und eine Gabe ist immer gleichzeitig auch eine Aufgabe. Und wenn es nur die Gabe ist, zu schreien, ich habe Not. Wir sind nicht für uns selber da. Und wenn wir so leben, dann wird das geschehen, womit unser Abschnitt aufhört, nämlich mit Lob und Verherrlichung Gottes. Das ist das Ziel. Vers 11, der zweite Teil. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.